Ja, schönen guten Abend. Ich begrüße Sie recht herzlich im Kepler-Salon. Hört man mich heute? Ja, hört mich. Gut, ja, das heutige Thema ist ein recht spannendes im Zusammenhang mit unserem Alltag, kann man eigentlich sagen. Die Technik, Kommunikationstechnik und Ähnliches dringen immer weiter sozusagen in unser Alltagsleben ein. Und das geht natürlich weiter. Also wir sind schon sehr verzahnt sozusagen miteinander in der Kommunikation. Und wir haben heute einen Spezialisten für das Thema hier. Begrüßen Sie mit mir gemeinsam Herrn Alois Ferscher. Ja, ich werde Ihnen jetzt gleich sozusagen den Ball weiterspielen, um uns sozusagen den Begriff zu erläutern, der hinter all dem steht, mit dem Sie sich beschäftigen. Was ist Pervasive Computing?
Ja, herzlichen Dank. Danke, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung, die Vorstellung. Ja, ich möchte heute über etwas sprechen, das seit 10 Jahren knapp mein Forschungsthema ist. Ich muss mir aber, während ich spreche, noch überlegen, ob ich auch das wirklich sage, was ich mir überlegt hätte, jetzt wissen, dass es aufgezeichnet wird. Das könnte ja nachher gegen mich verwendet werden. Da muss ich vorsichtig sein. Zunächst aber darf ich die Frage zurückrichten an das Publikum. Wer von Ihnen hat denn schon zu meiner Orientierung den Begriff Pervasive Computing gehört oder gelesen? Ja, doch einige. Unter jenen, die ihn wahrgenommen haben, haben Sie da eher Positives damit gehört, eher Negatives dabei vermittelt bekommen? Aha, der Rest, der enthält sich sozusagen der Stimme. Ja, eine Annäherung an diesen fast unaussprechlichen Begriff Pervasive Computing möchte ich vornehmen. In 20 Minuten ist das fast unmöglich. Mir wurde aber gesagt, dass das das Reglement hier ist. Ich habe auch schon ein paar Zusatzminuten, glaube ich, ausverhandelt. Sie können aber jederzeit abbrechen und sagen, jetzt ist genug. Dann höre ich auch abrupt auf. Ich habe versehentlich mehr Material mitgebracht, weil sozusagen in unserer akademischen Welt diese 45 Minuten Vortragszeit irgendwie ein Standard sind. Gut, zunächst, was ist Pervasive Computing? Es handelt sich dabei um einen Bereich der Informatik, innerhalb dessen man sich zunächst die Frage stellt, in welcher Situation, in welchem Ausmaß, in welcher Ausprägung braucht der Mensch eigentlich Technologie? Und erst wenn diese Frage geklärt ist, wann und wo und wie viel und ob überhaupt Technologie er braucht, wir sprechen natürlich von Informationstechnologie, von Computersystemen, dann und nur dann wird tatsächlich auch ein System entwickelt, das genau diese Informationsbedarfe befriedigen kann. Insofern ist ein System, ein Pervasive Computing System, ein solches, das eine bestimmte Wahrnehmung über den Benutzer, sein Verhalten, seine Absichten, seine Ziele, seine Gewohnheiten, ja sogar seine Emotionen hat, sich auf diese erkannte Situation einstellt, einen Plan entwickelt, wie er dem Benutzer, dem User jetzt etwas anbieten kann an Diensten, das dann auch tut und das auf eine solche Art tut, dass es möglichst leicht verständlich für den Benutzer ist, möglichst harmonisch ihm vermittelt wird und möglichst unaufdringlich und nicht störend ist. Sie könnten sich jetzt, hier habe ich ein paar so Beispiele mitgebracht, ein Taschenmesser vorstellen, das Sie auf eine Wanderung mitnehmen, das eigentlich auch ein Höhenmesser, ein GPS-System mit einer integrierten Landkarte, das Ihnen den Weg weist, ist, das auch ein Mobiltelefon ist, das mit anderen Bergtourengehern in Kommunikation tritt und sich mit ihnen abspricht. Wenn sie es nur angreifen, ein metabolisches Sensorsystem sagt, sie sind jetzt gut vorbereitet auf diese Reise, weil ihre Herzfrequenz in dieser Sauerstoffumgebung nicht belastet ist noch. Es könnte auch ein integriertes Lawinenpiepsel sein, Aber oben, wenn Sie auf diesem Gipfel angekommen sind, ist es, was es eigentlich sein sollte, nämlich ein Taschenmesser, mit dem Sie ein Stück Brot abschneiden können, vielleicht ein Stück Speck und eine gute Jause am Gipfel oben machen können. Oder einen Zündschlüssel, einen Autoschlüssel, der einen automatischen Positionserkenner hat, der ein GPS-Logger ist, der genau sagen kann, wo am Planeten sich dieser Schlüssel mit zum Beispiel dem Auto gerade befindet, wo er bisher war, wo er absehbar hinfahren wird, wo ein Fingerprint-Scanner erkennt, welche Person hat das Fahrzeug in Betrieb genommen, wo vielleicht Sensorik über den Luftalkoholgehalt ein Zünden verbietet, wo selbst ein eingebauter Beschleunigungssensor herausfinden kann, mit wie viel Risiko Sie im Augenblick eine Kurve fahren können, ob Sie hart bremsen oder ob Sie stark beschleunigen. Und diese Information nützt, um über eine Kommunikation über das UMDS-Netz mit Ihrem Versicherer ausverhandelt, wie Ihre Versicherungsprämie in der Sekunde anzupassen ist, weil es dann genau diesem Fahrstil entspricht und dieser Risikobereitschaft entspricht. Einige von Ihnen schmunzeln jetzt, das ist durchaus keine Vision. Sie wissen, dass man heute hier in Österreich Versicherungsmodelle kaufen kann, denen genau dieses Prinzip der Risikobereitschaft des Einzelnen tatsächlich einfließt. Nur ist es halt noch nicht in den Zündschlüssel integriert, sondern in eine sogenannte OBU, eine Onboard Unit, ein Gerät, das Sie im Auto verbauen und der Versicherer immer genau weiß, wo Sie sind, wie schnell Sie sich bewegen und daraus die Versicherungsprämie ableitet. Und andere solche Geräte könnten wir dann auch anführen. Eines, das ich gerne oft zeige, ist eine Brille, die sensorisch ausgestattet ist. Die hat einen Biosensor, die kann sozusagen herausfinden über die Spastizität der Haut, ob Sie eher ruhig oder aufgeregt sind, Ihre Herzfrequenz analysieren. Hat einen Beschleunigungssensor, hat einen GPS-Sensor, der wiederum der Brille sagt, wo am Planeten sie sich gerade befindet, einen digitalen Kompass, der auch dann sagen kann, in welche Richtung die Person mit dieser Brille schaut, ein kleines Mikrofon und einen kleinen Lautsprecher, der ins Ohr flüstert, was zu dieser Situation, wo man gerade ist, gehört, ihm sozusagen erklärt, wer die Person gegenüber ist, wenn man jemandem gegenübersteht, die über das Bauwerk, das man bei einer Städtebesichtigung vor sich sieht, Information, wann erbaut, welcher Stil, welche Epoche das angehört, ins Ohr geflüstert bekommt, auch eine kleine Kamera integriert hat und diese Kamera ein Bild aufnimmt, das der Betrachter selbst sieht und mit diesem Bild vielleicht im Hintergrund aus dem Internet Zusatzinformationen abfragt oder es dort hinterlegt. Das sieht sehr futuristisch aus, ist es aber gar nicht, abgesehen jetzt von dem eigentlichen Forschungshintergrund, den wir im Institut bezüglich dieser Brille hatten, zeige ich Ihnen hier jetzt nur die Anwendungen davon. Es ist durchaus eine reale Brille, die wir hier in Linz entwickelt haben, auch in Kooperation mit einem großen, Ihnen bekannten Brillenhersteller und auch der University of Central Florida, wo wir das Gesamtkonzept der Brille mit all dieser Elektronik entworfen, gebaut, prototypisch realisiert haben. Ein Aspekt davon wäre zum Beispiel ein Beschleunigungssensor, der im Brillenbügel sitzt und der Kopfgesten zu erkennen erlaubt. Also wenn Sie jetzt eine SMS-Nachricht bekommen, würde diese in der Brille, auf der Innenseite der Brille angezeigt werden und Sie würden gerne zurückbestätigen, jetzt sind Sie gerade in einem Vortrag, es ist unbestlich, jetzt hier eine SMS zurückzuschreiben. Sie würden einfach nur nicken und dieses Ausschlagen des Bewegungs- oder Beschleunigungssensors würde automatisch auf ein Ja übersetzen und dieses Ja würde zurückgehen auf Ihr Handy und Ihr Handy würde diese Bestätigung zurückschicken, dort, wo eigentlich die initiale SMS hergekommen ist. Oder ein Nein würden Sie ausdrücken, indem Sie einfach den Kopf schütteln, so wie Sie es normal tun. Und das System würde wissen, dass Sie jetzt ein Ja oder ein Nein artikuliert haben. Sie haben kein Gerät in die Hand genommen, Sie haben nicht irgendetwas getippt, Sie haben keinen Computer gesucht, wo Sie Ja, Nein eingegeben haben. Sie haben einfach das gemacht, was Sie als Mensch machen, Sie haben genickt oder Sie haben den Kopf geschüttelt. Das ist auch hier integriert. Diese Gesamtentwicklung, die erspare ich Ihnen jetzt hier, auch aus zeitlichen Gründen. Hier ein kurzer Abriss, was da alles drinnen ist. Das ist ein kleiner Minicomputer, das ist eine kleine Internetanbindung, das ist ein Display, das sich hinter dieser Brillenfassung versteckt, das ist ein Orientierungssensor, ein GPS-Modul, ein Kompass etc. Und ich zeige Ihnen vielleicht ein bisschen etwas aus den Anwendungsbereichen dieser Brille.
Spectacles. Technology seamlessly woven into the fabric of an everyday object, enhancing the service capabilities of simple sunglasses to a high-tech, wirelessly connected, internet-enabled, mixed reality, multimedia system for everyone. Spectacles integrates accelerometers, gyroscopes, a compass, a microcamera, a laser scanner, a micro-optical display, a microphone, a text-to-speech and voice-to-text unit, wireless communication stacks, and biosensors like EKG or blood oxygen sensors into an autonomous, wearable computing system. Physically, the spectacles components are embedded into an eyeglasses frame and a companion unit worn on the upper arm.
Ja, also das wäre ein kurzer Systemüberblick. Ich zeige Ihnen vielleicht ein paar Beispiele, wo man jetzt mit dieser Brille arbeiten kann oder wo man die einsetzen kann. Das erste ist zunächst eine Sportbrille, materialisiert für den Hobbysportler, der jetzt vielleicht gerne Mountainbiket, der eine Route, die er fahren möchte, aus dem Internet heruntergeladen hat, auf die Brille. Die Brille zeigt ihm jetzt den Weg, diese Route zu verfolgen. Sie sehen ein Höhenprofil, also es ist eine durchaus Bergabstrecke, die hier gefahren wird. Sie kommt zu einer Weggabelung und automatisch blendet die Brille um auf eine Ansicht, die einer Landkarte entspricht. Man muss nicht stehen bleiben, man muss nicht die Karte heraussuchen, geht es links, geht es rechts weiter. Es zeigt an und man kann automatisch dort in den richtigen Weg einbiegen und wiederum wechselt dieses Display zurück auf die Profilansicht dieser Wegstrecke. Natürlich auch in Tourismusumgebungen. Sie sehen also hier jetzt, ich habe den Ton weggeschaltet, eine Anwendung, wo meinem berühmten Bauwerk gegenüber steht. Verzeihen Sie, dass das jetzt nicht der Linzer Dom ist. Ich hätte das vielleicht noch anpassen sollen, um es treffsicherer für unsere heutige Besprechung zu haben. Aber da sehen Sie, dass mit Geoposition und mit Orientierung über den Kompass sehr genau jene Information hergeholt werden kann, die zu dieser Situation passt. Also auch eine Wegeführung durch interessante Punkte einer Stadt, Points of Interest, eine Führung durch einen ganz persönlichen Travel Guide sozusagen ist einfach abbildbar auf eine solche Brille, die sich eben über Mikrofon, über Kamera, aber auch über Ohrhörer an den Benutzer artikuliert. Eine Anwendung, die wir auch gebaut haben, ist sozusagen die Unterstützung beim Einkaufen. Oft haben Sie sich schon gefragt, was Sie eigentlich kaufen hinsichtlich der Nährwertangaben, die Sie in diesem Produkt vorfinden. Wir haben hier sehr einfach übersetzt eine Situation, wo Sie diesen integrierten Scanner, der tatsächlich den Barcode jedes Produktes, das Sie heute im Supermarkt sehen, kaufen können, einliest und Ihnen ganz, ganz einfach übersetzt, hier ist so viel Prozent Fett des Tagesbedarfs drinnen, so viel Carbohydrates, so viel Protein, so viele Kalorien, wenn Sie dieses nehmen, und Sie können damit Ihre Kaufentscheidung im Augenblick für oder gegen ein Produkt treffen. Natürlich kann man das auch kombinieren mit Recommender-Systemen, wo ein bestimmter Wein auch eine bestimmte sonstige Essensempfehlung mit ausspricht und Ihnen dieses sofort anzeigt. Auch mehr seriöse Anwendungen haben wir entwickelt hier bei den Linzer Elisabethinen. Das ist jetzt wirklich authentisch für Linz, wo wir einen Chirurgen unterstützt haben in der Richtung, dass er die beiden neuralgischen Informationen, die Atmung und den Blutsauerstoffgehalt des gerade operierten Patienten, der ihm sonst nur auf diesem Seitendisplay angezeigt wird oder von der Schwester zugerufen wird, direkt in die Brille integriert angezeigt wird. Also er sich jederzeit ins Bild setzen kann, wie geht es diesem Patienten eigentlich, beziehungsweise ja nicht warten muss auf den Zuruf und mit einem einzigen Blick sich in diese entsprechende Information abrufen kann. Und selbstverständlich, hier wiederum authentisch für die Linzer Berufsfeuerwehr, ein Anwendungsszenario, wo dieses Wärmebildkamera, das Feuerwehrleute normalerweise mit einem eigenen Monitor mit sich tragen müssen, als Brillendisplay mit angezeigt bekommen. Das ist also durchaus Realität, das ist so gebaut, das ist angreifbar, das funktioniert und ist eines dieser Arbeitsergebnisse, unserer Arbeitsergebnisse von Pervasive Computing. Jetzt stellen wir die Frage aber doch rigoroser, nicht? Also was Pervasive Computing ist. Ich würde es vielleicht doch ansiedeln ganz, ganz früh und weit vorne in der Geschichte, beispielsweise bei Vannevar Bush, ein Pionier des Analogrechnens, also noch bevor Computer im digitalen Format entwickelt wurden, hat er schon Computer gebaut. Er ist Professor für Elektrotechnik am MIT gewesen und hat einen Aufsatz geschrieben in dem Atlantic Monthly, wo er eine Maschine vorschlägt, einen Memory Extender, Memex, eine Maschine, die eigentlich den Menschen dabei unterstützen soll, Dinge sich zu merken. Die Vorstellung war, eine Maschine, die wie ein Tisch ausschaut, wo man alle Fotos, alle Bücher etc., die man gelesen hat, drauflegt und die dann wieder zugreifbar, schnell zugreifbar wird, die Information von all dem, was man gelernt, gemerkt sich hat. Ihm geht es dabei nicht so sehr um das Merken von einzelnen Fakten und die Aneinanderreihung, sondern an die Verknüpfung von solchen Dingen. Er spricht von solchen Assoziationsketten, Associative Trails, also wenn immer zwei Dinge in Beziehung gebracht werden zueinander, dann ist das etwas, was ganz besonders wichtig ist. Und dafür hat er ein Konzept einer Maschine vorgeschlagen. Das muss man sich vorstellen, schon sehr, sehr früh, das ist 1945 passiert, also 1914 war er beispielsweise schon als Erfinder tätig und hat so einen Kartografen entwickelt, also ein Handwagerl, das auf zwei Rädern fährt und bei der Landvermessung hilft, weil das Durchgehen durch die Landschaft automatisch aufzeichnet Informationen über Distanzen und das Terrain. Ne? 1914, das ist eigentlich schon bevor noch Kafka, jetzt denke ich noch, korrigieren Sie mich, das Schloss geschrieben hat. Ne? Also eigentlich sehr visionär. Und dieses Werk ist eigentlich sehr berühmt geworden, As We May Think. Jemand anderer, Dag Engelbert, hat das zufällig gelesen später und war fasziniert von dieser einer einzelnen Person unterstützenden, eine einzelne Person unterstützenden Technologie in Computerform und hat auch ein Leben darauf investiert, dort weiterzuarbeiten. Dag Engelbert, wissen Sie ja vielleicht, hat die Computermaus erfunden, also ein XY-Pointing-Device, mit dem er auf Bildschirmen, die dann Computersysteme mit grafischen Interface eben waren, einen Zeiger bewegen kann und dort irgendwie klicken und etwas auswählen kann. Heute gang und gäbe, 1962 erfunden, 1963 patentiert. Er hat dann weitergearbeitet auf dieser Idee, den Menschen mit einer persönlichen Technologie zu unterstützen. Beide zusammengenommen könnte man irgendwie als die Vordenker, nicht die Vorbauer des Personal Computers verstehen. Ja. Und zumindest haben sie vorgedacht, was eine solche Maschine leisten sollte. Wir wissen dann, wie es mit dem Personal Computer weitergegangen ist. 1988, erinnere ich mich, wurde er sozusagen losgelassen, auch auf unsere Zivilisation hier. Man konnte im Elektrofachgeschäft oder im Multimedia-Fachgeschäft einen Personal Computer kaufen. Tastatur, Bildschirm, Recheneinheit, Speicher etc. Und er hat Personal Computer deshalb geheißen, heißt er immer noch, weil er eine 1:1 Beziehung zwischen Computer und Mensch, zwischen Person und System etabliert hat. Noch immer ist es so, Sie stellen sich Ihren Personal Computer auf Ihre persönlichen Bedarfe ein, die Hintergrundfarbe, die Ihnen gerade gefällt und sozusagen die Einstellungen, die zu Ihrer Person passen. Es ist ein Personal Computer. Und das Verhältnis war seit 1988 eigentlich eine 1:1 Beziehung zwischen Technik und Mensch. Heute, wenn wir in unsere Taschen schauen, finden wir dort aber mehr als einen einzelnen Personal Computer. Es sind mehrere geworden. Wir haben ein Mobiltelefon, das ist auch ein Computer. Wir haben eine Digitalkamera, ein elektronisches Musikabspielgerät. Wir haben eine Digitalkamera. Wir haben also unterschiedlichste Geräte, die auch Computer sind, die wir noch mit Aufmerksamkeit bedienen können, recht und schlecht. Jedenfalls ist es nicht mehr eine 1:1 Beziehung, es ist eine 1:7, 1:10, 1:15 Beziehung. Wenn man ganz genau ist, ist das sogar eine 1:300 Beziehung, heute bereits. Also wenn man den Auslieferungszahlen der Halbleiterindustrie traut, dann wird pro einem Mikrocomputer, der typischerweise in einem Personal Computer, einem Notebook Computer eingebaut ist, 300 Stück Spezialcomputer, FPGAs, Spezial-Memory-Systeme, Filter, also Spezialtechnologien erzeugt, die irgendeinen speziellen Zweck haben und irgendwo hinein integriert werden. Also Milchmädchenrechnung, wenn Sie zu Hause einen Personal Computer haben, eine Maschine auf Ihrem Arbeitstisch, dann sind 300 andere Computer irgendwo in Ihrem Haushalt, die Sie nicht sehen. Die sind in Ihrer Mikrowelle, die sind in Ihrem Kühlschrank, die sind in Ihrem Zutrittssystem, in Ihrer Alarmanlage, in den automatischen Jalousien-Systemen. In Ihrem Auto allein sind mehr als 80 Stück solcher Systeme, Computersysteme, und die sehen Sie gar nicht mehr, die nehmen Sie gar nicht mehr wahr. Es ist auch völlig ausgeschlossen, daran zu denken, mit denen zu interagieren. Und das werden mehr. Das werden mehr. Also nicht übertrieben ist zu sagen, dass in 10 Jahren ab heute diese Zahl auf 10.000 klettern wird. Ja, also dann ist es aber ganz aussichtslos, irgendwie zu denken, aha, jeder Computer hat eine Tastatur, einen Bildschirm, mit dem interagiere ich jetzt. Das geht nicht mehr. Wir müssen ganz, ganz andere Formen der Interaktion uns überlegen, wie das funktionieren kann, wenn alles Computer ist, wenn ich das so salopp formulieren darf. Und dass alles Computer ist, hat einer formuliert, Mark Weiser, er war Direktor von dem Palo Alto Research Center, er hat gesagt, die profundesten Technologien sind jene, die verschwinden. Sind jene, die sich so tief in die Gebrauchsgegenstände hineinintegrieren, dass sie nicht mehr als Technologie wahrgenommen werden. Also die Überlegung ist, dass der Computer, wenn er so tief in den Tisch hinein versteckt ist, dass man ihn nicht mehr als Computer sieht, eigentlich ein guter Computer ist. Dass der, der so tief in das Glas hinein, in die Flasche hinein, in das Papier hinein integriert ist, guter Computer ist, weil dann diese untereinander kommunizieren können. Hätte ich das Glas 7-mal abgehoben hier von diesem Tisch und der Tisch hätte das gemerkt, könnte der Tisch automatisch vorne neues Wasser bestellen. Ja? Also sozusagen versteckt einen Dienst anbieten, den der Mensch mit Aufmerksamkeit nicht mehr machen kann oder muss oder auch will. Er war sicher einer der Pioniere und er ist dafür bekannt, diesen einen, ich glaube für diesen Aufsatz ist er am meisten bekannt, im Scientific American, The Computer for the 21st Century, der Computer für das 21. Jahrhundert. Er ist dann leider früh verstorben, weil er 4,5 Monate, nachdem Krebs diagnostiziert wurde, dann auch wirklich daran verstorben ist. Dieser Aufsatz ist aber sozusagen ein Überbleibsel seiner Arbeit 1991, wenn Sie sich das vorstellen. Ne? Das sind knapp 20 Jahre zurück. Und es haben sich dann auf diese Weisersche Vision, die oft mit Ubiquitous Computing bezeichnet wird, das ist ein noch unaussprechlicheres Wort, Ubiquitous Computing. Wenn man da im Langenscheid nachschaut, da findet man die Übersetzung allgegenwärtiger Computer. Das ist irgendwie mit Befremden eigentlich nur aufnehmbar, weil allgegenwärtig ist eigentlich schon von anderen reserviert als Wort, insbesondere von Glaubensgemeinschaften. Das ist schon allgegenwärtig, Computer allgegenwärtig, das ist ja fast widersprüchlich. Sein Schüler allerdings hat dann einen neuen Begriff kreiert, Calm Computing, das Ruhige, das im Hintergrund Agierende, das Versteckte, das unaufdringliche Computing. John Brown war das. Und dann ist eigentlich eine Lawine losgegangen. Sie wissen, wie in der akademischen Welt es ist. Jede Institution, die eigentlich dasselbe meint, aber etwas Eigenständiges haben möchte, braucht einen eigenen Begriff. Und jeder hat irgendwie einen eigenen Begriff erfunden. Nicht? Dann gibt es das Invisible Computing, Pervasive Computing, Context-Based Computing, Hidden Computing, Post-PC, Post-Personal Computing, Computing. Ja. Und natürlich auch die Europäische Union hat einen Begriff gebraucht, weil das ja ein Thema war, schon bei der Gestaltung des 5. Rahmenprogrammes. Da war das selbst auch in der Beratungsfunktion und dort war die Diskussion, ja, was man das jetzt in Europa, wie man das übersetzen kann. Und man ist einmal ausgegangen davon, dass es nichts mit Computing sein darf, weil Computing ist ein Amerikanismus, der als Anhängsel darauf hindeutet, dass etwas Amerikanisches dahinter steckt. Das darf nicht sein in Europa, das wollen wir nicht. Und man hat dann sozusagen einen neuen Begriff, einen Kunstbegriff erfunden, der aber genau dasselbe meint. Ambient Intelligence, Umgebungsintelligenz, die Intelligenz, die in der Umgebung versteckt ist und dort einfach auf den Menschen wirkt. Ich sage deshalb gerne Pervasive Computing dazu, ist mir eigentlich aber egal, weil Pervasive am meisten für das steht, auch wenn man es direkt übersetzt, was gemeint ist, nämlich, dass es hineingedrungen ist, dass Technologie so tief hineingedrungen ist in das Gewebe des Lebens sozusagen, dass es nicht mehr als Technologie wahrgenommen wird. Die Brille, die kann ich abnehmen und zur Seite legen und dann bin ich wieder technologiefrei. Das Taschenmesser kann ich weglegen und ich bin technologiefrei, unter Anführung natürlich noch, nur werden dann noch andere Aspekte davon sehen. Warum? Warum ist das so? Warum gibt es dieses Pervasive Computing und wo will es hin? Vielleicht noch ein paar Überlegungen, wenn ich die noch anbringen darf. Zunächst, ich glaube, es hat mit Kommunikation zu tun und mit dem Wachstum der Kommunikation. 1969 hat ein Freund von mir, der im 62er Jahr am MIT eine Dissertation vorgeschlagen hat, diese auch abgegeben. 7 Jahre später, Leonard Kleinrock. Er hat ein Protokoll zum Übertragen von Daten erfunden, das im Wesentlichen, wenn ich das schnell sagen darf, so funktioniert. Stellen Sie sich vor, Sie möchten ein Buch mit 100 Seiten von hier bis ganz nach hinten übertragen. Wie könnte ich das machen? Ich schicke das ganze Buch hier durch die Reihe, bis es hinten ankommt. Alternative wäre, ich zerreiße das Buch in Einzelseiten und ich verteile alle Einzelseiten in alle Richtungen und diese kommen alle irgendwo hinten wieder an, können aber aufgrund der Seitennummer hinten wieder zusammengesetzt werden zum Gesamtbuch. Also kleine Pakete durchnummeriert und beim Empfänger zusammensetzbar zur Gesamtnachrichtung war die Erfindung, sie heißt IP-Protokoll, Internetprotokoll. Ich habe jetzt sehr vereinfacht. Aber dieses IP-Protokoll wurde im August 1969 das erste Mal überprüft. Mit einem Computer, in der Folge dann mit einem zweiten, also das war in UCLA, University of California, Los Angeles. Es ist dann eine zweite Universität, dann Santa Barbara dazugekommen. Also im November 1969 hatte das Internet 4 Knoten, 4 Rechnerknoten. Und ich habe mir es noch aufgeschrieben, damit ich die richtigen Zahlen Ihnen sage. 10 Jahre später, 1979, hatte es 188 Rechnerknoten. 10 Jahre später, 1989, hatte es 159.000 Knoten. 10 Jahre später, 1999, hatte es 70 Millionen Knoten. Und heute habe ich nachgeschaut, bevor ich hierher gekommen bin. 2009 hat das Internet, hier unten steht die Zahl, 1,733 Milliarden Rechnerknoten. Ja. Also ein explosionsartiges Wachstum, ein Netz, das nicht mehr wegzudenken ist, das die gesamte Menschheit nutzt. Hier ist es noch einmal aufgezeichnet in dieser Grafik. Da sehen Sie einen Einheitskreis, wo die geografischen Breiten von Orten heruntergebrochen sind. Da sehen Sie in diesem Bereich hier Singapur, Jakarta, Beijing etc. Hier unten sehen Sie den US-amerikanischen Raum, Buenos Aires, Boston, Ottawa bis nach San Jose. Hier sehen Sie den europäischen Raum, Dublin, London, Paris, Bashing, Leonding, bis nach Oslo und Moskau. Und die Knoten, die Punkte, die Sie da drinnen sehen, sind auf einer logarithmischen Skala so eingezeichnet, dass je mehr Pakete dieser Internetknoten ausschickt, umso näher sitzt er am Zentrum. Klar wird aus diesem Bild, dass wir die stärksten Internetknoten auf US-amerikanischem Territorium stehen haben. Es ist auch heute noch so, die 15 leistungsstärksten Internetknoten stehen in Nordamerika. Und wenn wir beispielsweise mit dem Fernen Osten kommunizieren wollen, gehen unsere E-Mail-Nachrichten fast alle über US-amerikanische Router und dann nach Singapur beispielsweise. Ich glaube, lasst es Ihrer Deutung, was das bedeuten kann, politisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich. Ja. Ich nehme das einfach nur als Muster und sage, diese weißen Flecken, die dort noch existieren, die sind auch nur mehr temporär weiß. Also das wird irgendwann wirklich weltumspannend sein. Also wenn Sie sich heute einen Rechner kaufen, um die Ecke, den ins Internet hängen, sind Sie Teil dieses Netzes. Sie kaufen sich dieses gesamte Netzwerk mit ein und alles, was da draußen angeboten wird. Erstens, enormes Wachstum. Zweitens, Miniaturisierung. Die Zugangstechnologie, die dieses Netz betreibt, wird immer kleiner. Wir wissen, dass das Mobiltelefon heute ein Netz-Internet-enabledes Gerät ist. Und hat so zum Beispiel die Größe von einer Spielkarte. So groß muss es gar nicht sein. Bereits vor 10 Jahren hat man Internetknoten auf einem einzelnen Chip entwickelt. Hier sehen Sie einen Prototypen, der ist 10 Jahre alt, von einem Künstler, der einen Internetknoten auf den Rücken einer Fliege montiert hat, als Kunstprojekt. Und man konnte dann aus irgendeinem anderen Internetterminal eine Leuchtdiode auf dem Rücken der Fliege ein- und ausschalten, indem man tatsächlich diesen Webserver auf dem Rücken der Fliege zugegriffen hat. Ja? Also so klein kann ein Internetgerät sein. Es kann auf den Rücken einer Fliege, und das ist bereits 10 Jahre her, untergebracht werden. Und zeitgleich, ein bisschen früher, haben wir natürlich auch mit solchen Systemen gearbeitet. Ich selbst am Institut habe einen Internetkoffer einmal gebaut. Nicht, weil das jetzt irgendwie spannend wäre, sondern einfach nur zum Nachweis, dass es möglich ist und wie es möglich ist. Ein ganz normaler handelsüblicher Koffer, wenn man dort ein Hemd hineinlegt, dann passiert eine RFID-basierte Erkennung des Hemds. Der Koffer hat ein Lesesystem im Rahmen eingebaut, das dieses Hemd erkennt, im Internet nachfragen kann, was das für ein Hemd ist und in dem eigenen Inventar dieses Hemd aufnehmen kann. Wenn man das Hemd wieder herausnimmt, wird es aus der eigenen Inventarliste dieses Koffers wieder herausgelöscht. Umgekehrt, auf der Webseite, auf der Internetseite des Hemds, wird als Aufenthaltsort, wenn es im Koffer ist, der Koffer eingetragen. Und wenn es dort herausgenommen wird, wieder ausgetragen. Also man kann sozusagen für jedwedes, für den Schlüsselbund, für die Zeitung, die man sich mitnimmt, eine digitale Repräsentation im Internet vorstellen, wo jedes weiß, wann es gekauft wurde, wie oft getragen, jetzt schon wieder mit zu dieser Veranstaltung, kaum gewaschen, zu heiß gewaschen, wie dieses blaue Hemd hier zeigt bei mir, das ist authentisch im Übrigen. Jedes genau weiß, wo am Planeten es sich befindet, etc. Hat Schmunzeln ausgelöst vor 10 Jahren, aber es war sozusagen unser Prototyp, etwas ins Internet zu bringen. Und heute scheint das wirklich gang und gäbe zu sein. Wir sprechen vom Internet der Dinge. Wir sehen, dass unsere Handys internettauglich sind. Wir sehen, dass unsere Mobiltelefone sowieso drinnen sind. Wir sehen, dass unsere Digitalkameras internet-enabled sind. Das Foto, das eine Digitalkamera heute nimmt, egal an welchem Punkt am Planeten, es wird georeferenziert, das heißt die GPS-Koordinaten, die mit diesem Bild assoziiert sind, werden in das Internet übertragen, hängen an diesem Foto sozusagen dran. Und mit diesem Foto, wenn es irgendwohin publik gemacht wird, geht auch immer mit die Information, wann es aufgenommen wird und wo es aufgenommen wurde. Jetzt überlegen Sie sich das einmal für sich, was es bedeutet. Wenn irgendwo ein Foto hängt im Internet von Ihnen oder von jemand anderen, das ganz genau die Information mitträgt, dass Sie an dem Zeitpunkt an dem Ort waren. Ja. Also das sind durchaus jetzt Trends, die uns geläufig sind. Die Perspektive ist hier, dass es am Planeten 10 Millionen Dinge gibt, die möglicherweise, technisch auf alle Fälle, Knoten im Internet sein werden. Alles wird sozusagen seine Internetpräsenz haben und die Vorhut dazu sind Mobiltelefone, die heutiger Bauort sind durchgehend mit Internettechnologie ausgestattet. Jedes Mobiltelefon, das heute vom Stapel gelassen wird, mehr oder weniger, ist nicht nur mehr, dass man abfragen kann per Handy irgendeine Quelle im Internet, es ist selbst der Webserver. Ja, alles, was dieses Mobiltelefon wahrnimmt, an Licht, ist ein Lichtsensor drauf, an Beschleunigung, ist ja auch ein Accelerometer drauf, an Geoposition, wo es gerade ist, an Fotos, die da drauf sind, kann jeder zu jedem Zeitpunkt, wenn sie es freigeben, zugreifen. Wie jeden anderen Webserver auch. Ja. Die neue Generation von Mobiltelefonen macht das so. Das ist also ein Trend, diese Miniaturisierung und gleichzeitig das globale Wachstum, das erlaubt, dass hier Pervasive Computing eigentlich stattfindet, ob wir das so wollen oder auch nicht. Das kommt einfach, es wird da sein. Ich habe noch zwei weitere Erklärungen für Pervasive Computing, wo ich aber jetzt schauen muss, ob Sie das erlauben würden. Oder ob Sie das vielleicht überhaupt noch hören wollen. Ja. Bitte?
Unbedingt. Das Publikum dabei ist.
Können wir demokratisch hier? Ich mache das sehr schnell. Don Norman hat ein Buch geschrieben, 1999, in dem er sagt, die Dinge müssen einfach sein. Er spricht vom Invisible Computer, dem unsichtbaren Computer, und er zeigt, was Computer eigentlich sein soll, nämlich Tools, Werkzeuge, mit denen man Arbeit erledigt und nicht Dinge, die per se Artefakte sind, die uns beschäftigen, ohne dass klar ist, dass dabei Arbeit verrichtet wird oder Dienst oder Zweck erfüllt wird. Man könnte sich das so vorstellen, dass der heutige Personal Computer ja vieles ist. Der ist ja nicht mehr nur ein Dokumentenmanagementsystem oder Rechenmaschine, er ist ja auch ein Videoarchiv, er ist eine Musikstation, er ist ein Geopositionierungssystem, er ist der ein Telefon, wenn Sie an Skype denken, also sehr, sehr viele Ausprägungsformen. Also man könnte ihn sehen wie ein Schweizer Messer, wo viele, viele Informationen, viele, viele Services, viele, viele Dienste angeboten wird. Und wenn man jetzt einen Dienst davon braucht, zum Beispiel den zum Öffnen einer Flasche, dann ist der schon auch da. Das können wir schon. Aber es gibt etwas, das wir besser bedienen können als dieses Schweizer Messer, als System zum Öffnen einer Flasche. Also jedem von Ihnen wird zustimmen, dass er, wenn er jetzt wirklich durstig ist, das Öffnen einer Flasche eher mit etwas vornimmt, das wie eine Extension, wie eine Erweiterung der Hand ausschaut. Und wir haben uns das da im Auftrage einer größten österreichischen IT-Unternehmung der Frage gewidmet, wie man fernbedienen kann, Fernbedienungen der Zukunft zu gestalten. Das ist ein Lokalaugenschein aus meinem Wohnzimmer. Ich bin kein Technikfreak. Ist aber wirklich so. Wenn ich spät abends nach Hause komme, 22 Uhr, ich möchte eigentlich nur irgendeine Abendnachrichten anschauen, also einschalten dieses Gerät und möchte dann vielleicht noch den Kanal wechseln und dann vielleicht noch lauter oder leiser stellen. Ich habe genau drei Dinge, die mich interessieren. Ein aus, lauter, leiser, Kanalwechsel. Ich habe hier 8 Fernbedienungen, A40 Tasten. Sie können sich kombinatorisch die Tastendruckmöglichkeiten ausrechnen, die ich da habe. Das würde mich Wochen beschäftigen, wenn ich da jetzt alles ausprobieren wollte, was ich da tun kann damit. Also für mich ist das Unsinn, für mich ist das unbrauchbar. Und wir sind auch nicht so vorgegangen, dass wir die Zukunftsfernbedienung auf Basis der existierenden Fernbedienungen erfunden hätten, sondern ganz neu gedacht haben. Und wenn man es ganz neu denkt, dann muss man anfangen mit der Hand. Wozu die Hand eigentlich in der Lage ist und was die Hand des Menschen eigentlich macht. Und da liest man in der Literatur der Medizin beispielsweise 1956 einen Aufsatz von Napier, der sagt, im Grunde kann die Hand zwei Dinge. Sie kann etwas festhalten, also sie kann etwas nehmen und festhalten. Da hängt es natürlich ab von der Form des Objektes. Aber im Grunde ist das ein Festhaltegriff, Power Grip, wie er ihn nennt, mit dem wir etwas festhalten. Und dann gibt es eine zweite Griffart, die hat zu tun, was die Fingerspitzen dabei machen. Wir können eine Feingriffart so vornehmen, indem wir die Fingerspitzen etwas bringen und dann etwas fein einstellen können damit. Ja? Das nennt er Precision Grip. Und so komplex kinematisch die menschliche Hand auch ist, biologisch ist sie so konstruiert, dass alles, was die Hand verrichten kann, eine wohl hochkomplexe, aber dennoch eine Kombination dieser beiden Dinge ist. So einfach ist es. Die Biologie hat nichts vorgesehen, dass wir Tasten drücken mit unseren Händen. Biologisch sind wir nicht so konstruiert. Wir können nur festhalten oder fein einstellen. Tastendrücke gibt es eigentlich gar nicht, obwohl jeder von uns heute am Computer sehr schnell mitunter Tasten bedienen kann. Das haben wir gut gelernt. Also unser Vorschlag jetzt, wir haben geschaut, was machen die Menschen mit den Händen, wenn sie zum Beispiel solche Objekte wie zylindrische Objekte haben. Naja, da tendieren sie eher den Feingriff anzuwenden. Aussterbende Disziplin, aber mitunter gibt es die noch. Wir haben das im Kaffeehaus beobachtet, was die Leute mit so zum Beispiel geometrischen Objekten machen. So würfelförmigen, quadrischen Objekten. Und die Dinge sind scheinbar unterschiedlich. Also man macht unterschiedliche Dinge damit. Und dann haben wir experimentiert. Wir haben Testpersonen einfach Objekte gegeben und sie schauen lassen, was sie damit machen. Der Würfel, der wird eher gekippt. Dieser Kegel, der wird von oben gegriffen und gedreht. Bei dem Grünen zieht es jeden Fall Zeigefinger, wie Samen im Gebet, sozusagen dort hinein. Jede Testperson greift dort hinein, obwohl sie überhaupt keine Ahnung hat, was passiert, wenn sie dort hineingreift. Das macht man einfach. Man spricht ja auch, das ist auch abgesichert vom Aufforderungscharakter eines Objektes. Also es zeigt von der Form des Objektes her schon, wie mit ihm umzugehen ist. Also wie es gestalterisch gemacht ist, sodass keine Betriebsanweisung, Anleitung gelesen werden muss. Wir haben das auch umgesetzt, sind letztendlich bei dem Würfel angekommen und haben ein System gebaut, bei dem eine Fernbedienung als Würfel gestaltet. Jetzt haben wir hier ein natürliches Unterbrechen des Vortrages, wie wir sehen, dass nämlich das System hier nicht weiterschaltet. Darf ich einmal auf diese Variante umgehen? Na, da hängen wir jetzt. Das tut mir leid. Dann kann ich eigentlich jetzt nur ja, es wollte irgendwie jetzt nicht mehr Zeit in Anspruch nehmen, als mir zusteht. Es gibt was ist, wenn ich eigentlich neu starten versuche? Naja, dann muss eben die bewährte Methode herhalten. Und ich hoffe, dass das funktioniert. Ja, das heißt jetzt ganz neu starten. Egal. Das irritiert uns noch nicht. Also so weit ist es ja nicht, dass wir hier Opfer der Technologie wären. Nicht? Dafür oder dagegen arbeiten wir ja. Wenn es manchmal auch ein bisschen dauert. Also ich schließe nochmal jetzt und gebe ihm eine letzte Chance, nämlich es neu zu starten. Weil ich Ihnen das Bild natürlich nicht vorenthalten will, wie das dann letztendlich aussieht. Und zwar so. Wir haben entsprechend dann auch Elektronik gebaut. Darauf gehe ich gar nicht ein. Glauben Sie mir das einfach. Also ein Layout gemacht, die entsprechende Software integriert. Und jetzt funktioniert das so, wie man sich das vorstellt. Wir schalten von einem Kanal zum anderen, indem wir den Würfel schütteln. Wir drehen und stellen leiser und lauter, indem wir den Feingriff ansetzen. Wir können ausschalten, indem wir schütteln oder in den Heimzustand gehen. Wenn wir den zur Seite stellen, ist der Fernsehapparat wieder ausgeschaltet. Funktioniert mit jedem Handelsüblichen, und wem ein Würfel nicht gefällt oder gefällt, dem können wir es auch in eine Zitrone, in eine Orange, in einen Plastikapfel einbauen. Der Apfel vielleicht für die Stereoanlage und die Orange für den Fernsehapparat. Ist auch dekorativer als dieses technische auf den Wohnzimmertischen und passt vielleicht besser in die Umgebung. Ein letztes, wenn das noch erlaubt ist. Ich verzichte auf die Darstellung der sonstigen Dinge, die wir mit Sesseln und die wir mit Schuhen noch machen, wo wir Sensoren in Schuhen eingebaut haben, die uns helfen, Strom zu sparen, wo wir in Sesseln Sensoren so eingebaut haben, dass wir über das Auditorium etwas herausfinden können. Also ich könnte hier jetzt, hätte jeder Stuhl diese Druckmustertechnologie integriert, herausfinden, ob sie jetzt noch gewillt sind, weiter zuzuhören oder ob sie jetzt schon gelangweilt sind oder ob sie etwas anderes möchten. Diese Frechheit nehme ich mir jetzt noch zum Schluss, über Aufmerksamkeit zu reden, um ein Beispiel zu bringen. Hier wiederum eine Definition, die im Zusammenhang mit Pervasive Computing oft verwendet wird, nämlich: Wir werden mit diesen hunderttausenden Computern nicht mehr aufmerksam interagieren können. Die wichtigste Ressource in der Gestaltung eines Systems ist nicht, wie schnell der Prozessor ist und wie groß der Speicher ist und wie groß der Bildschirm ist und wie groß die Kommunikationsbandbreite ist, die wir haben. Die wichtigste Ressource ist die menschliche Aufmerksamkeit. Wir können nur bis zu einem bestimmten Niveau die menschliche Aufmerksamkeit strapazieren. Darüber geht es einfach nicht, biologisch nicht, und darunter ist es langweilig. Und dieses Niveau kann man sich aufgrund des Zusammenreimens der Aufnahmefähigkeit der menschlichen Sinnesorgane entwickeln. Wir nehmen sehr viel über das Visuelle, auch über das Auditorische auf. Eine Milchmädchenrechnung wiederum sagt, der Gesamtsinneseindruck sind 12 Megabit pro Sekunde, wobei wir nur 16 Bit pro Sekunde wirklich aufnehmen können. Alles wird gefiltert und herausgelöscht, sodass die wirkliche Essenz und Information, die irgendwie zu unserem Wahrnehmungsspeicher drängt, nur 16 Bit sind. Und wenn wir etwas Langzeit uns merken möchten, da wird es noch sehr viel weniger. Da sind es nur mehr 500 Bit pro Sekunde, die wir da unterkriegen können. Sodass wir uns auch mit der Gestaltung jetzt von Dingen mit einer ganz großen Behutsamkeit, was die Aufmerksamkeit betrifft, beschäftigt haben. Also eines zum Beispiel ist der bekannte Memory Stick. Wenn Sie einen Memory Stick haben und noch ein Foto drauf speichern wollen, dann haben Sie immer das Problem, passt es noch drauf? Passt dieses Foto noch drauf? Ja? Jetzt stecken Sie das an, Sie müssen den Rechner hochfahren, Sie müssen Zeit in Anspruch nehmen, Sie müssen das Dateisystem öffnen und sehen Sie, ja, das passt noch drauf oder passt nicht mehr drauf. Das ist der Vorschlag von einem Memory Stick, der sich selbst artikuliert, wie viel noch drauf passt. Dieser aufgeblähte ist ein voller Memory Stick, da passt kaum mehr etwas drauf. Der dahinterstehende ist ein, wo noch viel Platz drauf ist, und da braucht es nicht mal eine Sekunde. Sie schauen nur an und wissen, aha, passt oder passt nicht. Ja, das wäre sozusagen eine ergonomisch gebaute, mit dem Respekt der Person gegenüber, aufmerksamkeitsökonomische Lösung. Ein Abschlussbild dafür, dann können wir zu diskutieren beginnen. Wäre das hier, das ist wirklich eine ernsthafte Installation, die wir auch im Auftrag für einen internationalen Auftraggeber gemacht haben. Stellen Sie sich vor, an Ihrer Wand hängt ein Bild, das so aussieht wie dieses hier. Wahrscheinlich ist es nicht echt, das ist noch nicht das Original, vielleicht noch in einem barocken Goldrahmen. Und das ist aber ein Bild, das sich computerkontrolliert dynamisch ändert, nicht merkbar, nicht sichtbar, aber die Veränderung ist erkennbar. Dann könnte es doch so sein, dass die Außentemperatur an einem kalten Tag vielleicht durch diese Kordel hier angedeutet wird. Also wenn es draußen warm ist, sagen wir 30 Grad, steht diese Kordel oben. Wenn es kühl ist, dann steht sie unten. Wenn die Sensoren im Garten draußen erkennen, ja, die Blumen sollten wir jetzt gießen an dem Grün dieser Blätter hier, oder sollte man dringend gießen, wenn es ein bisschen bräunlich ist, oder man braucht sie nicht mehr gießen, wenn es so ist. Aber ob das Badezimmer besetzt ist, das würde man hier erkennen an dieser kleinen Kordel. Typische Haushalte haben zwei Garagen, man könnte jetzt dann sagen, wenn eines der Autos weggefahren ist, sieht man das, weil der Sensor in dem Garagentor erkannt hat, dass das weggefahren ist. Die Anzahl der Personen, die im Haushalt jetzt gerade sind, könnte sich ändern. Wenn jemand nach Hause kommt, würde der Schlüsselsensor detektiert werden und würde anzeigen, aha, die Tochter ist nach Hause gekommen, ist jetzt auch hier. Die Wettervorhersage für den nächsten Tag würde hier angedeutet werden und so weiter und so fort. Und für jeden, der dieses Bild sieht, wäre es eigentlich nicht mehr als eine mehr oder weniger geschmackvolle, ästhetische oder unästhetische Installation. Niemand würde wissen, was es bedeutet, ob diese Früchte jetzt der Kühlschrankinhalt sind oder nicht, oder ob überhaupt etwas dahinter steht, wäre verborgen. Also Ihre Privatsphäre in diesem Sinne bleibt gewahrt. Jemand, dem Sie den Code nicht verraten, dem bleibt der Inhalt, der hier kodiert ist, verschlossen. Das will Pervasive Computing. Es möchte den Menschen in den Mittelpunkt rücken und es möchte Lösungen so gestalten, dass sie in erster Linie an den Menschen adressiert sind und nicht umgekehrt, dass Technologie zuerst entwickelt wird und dann der Mensch entsprechend eingepasst wird.
Ja, also das letzte Bild zeigt recht schön die Kunst sozusagen als Allegorie des Lebens dann.
Ja.
Als Code. Ja, wir haben jetzt sozusagen die positiven Aspekte gesehen. Es gibt sicher etliche Fragen im Publikum, könnte ich mir vorstellen, zu dem Thema. Ich hätte noch ein oder zwei, die ich vielleicht im Vorfeld noch stellen würde, ganz gern. Wir haben jetzt einige Beispiele gesehen von sozusagen Ansätzen, die es sehr reduziert gemacht haben. Also die sozusagen wie den USB-Stick, die sozusagen eine Funktion haben und dann erkennt man auf haptische Art und Weise, ist er voll oder leer. Also sehr gelungen, finde ich. Was ich mich manchmal frage, ist bei diesen Dingen wie der Brille, wenn da so viele Funktionen auf einmal integriert sind, ob das sozusagen noch in die Begrifflichkeit von einem Menschen passt. Also das heißt, wir haben jetzt einen Gegenstand, aber der kann alles, so wie das Handy im Prinzip. Und wir kennen ja sozusagen die Problematik jetzt gerade für ältere Leute zum Beispiel, dass denen sozusagen der Schlüssel gar nicht mehr gegeben ist, oft um all diese Funktionen überhaupt greifen zu können. Mhm. Wo würden Sie denn das sehen? Ist es sinnvoller zu sagen, wir reduzieren Funktionen, weil das unsere Aufgabe ist zum Beispiel als Anbieter von Technik, dass man sagt, hey, wir überlegen ganz lange, sehr, sehr clever, was macht denn wirklich Sinn für den Menschen? Oder ist die Aufgabe einfach Technik sozusagen in großer Bandbreite herzustellen?
Ja. Das Gebiet ist jung, das Gebiet entwickelt seine Techniken, damit dann auch in der Folge Technologien. Es entwickelt seine Prinzipien, Gestaltungsprinzipien und wir sind erst am Anfang. Also es verwundert nicht, dass über diese ersten 10 Jahre dieses Gebietes eher Punktlösungen entwickelt werden, die in ein holistisches Gesamtbild erst eingepasst werden müssen, vielleicht auch das holistische Gesamtbild zunächst einmal gestaltet und dann diese Punktlösungen irgendwie assoziiert werden müssen. Die Frage ist eine bedeutende, wie kann das, was entweder gelernt wurde und wir bereits wissen, beziehungsweise wie kann das, was notwendigerweise noch zu lernen ist, weil wir es nicht wissen, so kombiniert auf ein System abgebildet werden, dass es möglichst einfach bedienbar, intuitiv und vor allem unserem Einsatzzweck entsprechend dann zur Verfügung steht. Das ist schwierig. Also hier eine absolute Antwort zu sagen, es ist nur evolutionär in dem Sinne, dass man auf das Gelernte aufbaut und mit Gelernten den Menschen versorgt oder dass man ihn Lösungen anbietet und schafft, die neu geschaffen ihn zum Lernen zwingen, sodass er genau das, was die Lösung anbietet, durch das Lernen auch verstanden hat. Hier wird es, glaube ich, keine endgültige Antwort geben. Also das wird man nicht mit einem sozusagen Nivellieren übers Bügelbrett hinweg für alle das Gleiche anbieten können. Ich stimme zu, also etwas, was sich in Ihrer Frage versteckt, ist so dieses, verstehen wir eigentlich noch, was die Dinge tun? Machen die Dinge nicht eigentlich mit uns, was die Dinge wollen und nicht, was wir wollen? Sind wir überhaupt noch die mündigen Beherrscher dieser Dinge, dieser Systeme? Und auch hier lauert Gefahr und auch hier ist die letzte Antwort nicht gegeben. Wir beobachten einen fortwährenden Prozess der Entmündigung, der mit uns stattfindet, den wir zunächst als Komfort empfinden, der aber dennoch eine Entmündigung ist. Ich kaufe eine Digitalkamera und wenn ich sie in Betrieb nehme, einschalte das erste Mal, gibt es ein Programm, das voreingestellt ist, das Auto heißt. Und das macht alles selber. Es nimmt sozusagen an, dass ich nicht mächtig bin, eine Blende, eine Zeit einzustellen auf dieser Digitalkamera an. Es nimmt einmal das Dümmste an und stellt mir als Voreinstellung die Autoprogramm, was weiß ich, Einstellung vor. Wenn ich ein Textverarbeitungssystem auf meinem Computer installiere und ich beginne dann Texte zu schreiben, dann kommt die automatische Rechtschreibkorrektur und ändert das, was ich eigentlich schreibe. So als wäre ich nicht der Rechtschreibung mächtig. Die Voreinstellung ist die Rechtschreibkontrolle. Die Voreinstellung ist nicht, du kannst die Rechtschreibkontrolle dazu nehmen, wenn du es möchtest. Nein, die Voreinstellung ist Rechtschreibkontrolle.
Du brauchst Rechtschreibkontrolle.
Ich brauche Rechtschreibkontrolle. Nicht? Und das könnte man beliebig fortsetzen, also bis zum Auto. Wir setzen uns ins Auto im Winter, wir fahren weg, steigen sozusagen auf das Gaspedal, möchten wegfahren, tun das auch. Aber dadurch, dass wir das Gaspedal gedrückt haben, haben wir bestenfalls eine Handlungsempfehlung an das Auto gegeben, jetzt loszufahren. 7 Prozessoren irgendwo im Untergrund, die entscheiden tatsächlich, ob man jetzt wegfahren soll oder nicht. Also ob man beschleunigen soll oder nicht. Oder es kommt dann zu einer brenzligen Situation, wir bremsen und dasselbe passiert wieder. Wir bremsen nicht wirklich. Computer, die im Untergrund arbeiten, haben ausgerechnet, ob jetzt gescheit ist zu bremsen und dann bremsen sie auch, ansonsten bremsen sie nicht. Also hier geht schon ein gewisses, sagen wir, Maß an Entmündigung parallel mit diesen Systemen, die wir als komfortabel empfinden, einher. Und hier ist höchste Vorsicht geboten, möchte ich sagen. Also hier heißt es wachsam sein.
Ja. Ja. Also die Frage ist sicher, wie man sozusagen weiterhin dieses unheimliche Eigenleben der Geräte sozusagen vielleicht doch ein bisschen transparent machen könnte, sodass wir auch verstehen, dass sie eben etwas tun. Mhm. Ja. Und damit einher geht für mich eine andere Frage, und zwar, wir haben es kurz im Vorfeld ein wenig besprochen, und zwar die Problematik, dass ja sozusagen dieses Subnetz, das da entsteht, der Dinge, ja, dieses Objekt-Subnetz, verbraucht ja Energie. Das muss ja sozusagen zum großen Maße an das Stromnetz angeschlossen sein.
Ja.
Das heißt, ohne es zu merken, verzigfachen sich die Prozessoren. Sie haben es vorhin angedeutet, 10 Millionen
ja.
Geräte, die irgendwo Strom verbrauchen. Während wir sozusagen jetzt zeitgleich die Diskussion haben, wie können wir die Ressourcen der Erde sparen und wie können wir den Klimawandel vielleicht noch aufhalten und ähnliche Probleme,
so
während
ja.
wir nicht merken, dass im Hintergrund sozusagen diese eventuell der Berg aufwärts geht, der uns einfach sozusagen Strom wegfrisst. Was für Potenziale gibt es denn, dass diese Geräte vielleicht ein bisschen cleverer funktionieren oder anders?
Ja, also irgendwie ist es ja fast eine Idiosynkrasie. Nicht? Wir lernen über das Internet, über die CO2-Belastung, wir informieren uns über die Kyoto-Ziele, wir lernen über das Schmelzen der Pole, über das Netz, wir ziehen aus dem Netz Videos, die uns erklären, wo welche Katastrophen, Umweltkatastrophen aufgrund Klimawandel stattfinden. Das deshalb, weil wir sorglos mit Energie umgehen als Menschheit, weil wir scheint noch belieben, neue Energiebedarf erzeugen und das natürlich auch über dieses Internet forcieren, dass wir zusätzlich mehr Energie brauchen. Noch immer ist es so, dass wir hier jetzt Strom beziehen, um dieses Gerät, mit dem ich Ihnen heute hier vorgetragen habe, dieses zu betreiben. Nicht? Das gesamte Internet, die Zahlen sind mir jetzt auswendig nicht parat, braucht enormes an Energie, um es aufrecht, es betreiben zu können. Und das sind jetzt nicht irgendwelche Megawattstunden, das sind wahrscheinlich Giga- und Terawattstunden, die hier an Energie hineinfließen. Nur, dass dieses Netz operativ in Betrieb ist und bleibt. Und wenn dieses Wachstum, der afrikanische Kontinent hat in den letzten 10 Jahren ein Wachstum im Internet von 1200% beispielsweise gehabt. Wenn dieses Wachstum weiter so geht, wird natürlich auch explosionsartig der Energiebedarf damit wachsen, mitwachsen. Tatsächlich beginnt man aber hier in diesem Bereich umzudenken, auf ganz, ganz kleiner Ebene. Also wir sehen heute, dass diese Energieautarkie mit den Sensoren einmal beginnt. Das ist einmal ein guter Schritt. Also Sensoren, kleinste Sensoren, die sozusagen sagen können, wie warm es an einem bestimmten Ort, nämlich dort, wo sie ausgebraucht sind, gerade ist. Sie verwenden die Umgebungswärme, um so viel Energie zu sammeln, damit sie die Information, ein paar Bit, an die nächste Umgebung senden können und dann wieder in den Energiesammelmodus übergehen, um es nach einer Stunde, einer halben Stunde, wie auch immer, nach 2 Tagen wieder senden zu können. Also sagen, die verwenden die Wärme der Umgebung, um Energie aufzubauen, um sich zu artikulieren, an die Umgebung zu artikulieren. Dasselbe funktioniert natürlich mit Licht, mit photovoltaischen Systemen. Also wenn Sie genügend Lichteinfall haben, dann können Sie weiter kommunizieren. Das funktioniert auch mit vibrierenden Elementen. Also wenn sich etwas wie auf einem Motor, auf einem Rad bewegt, kann man diese kinetische Energie umsetzen und mit der entsprechend kommunizieren. Da beginnt das sehr leicht, sehr leise, sehr klein noch, aber es wird bereits geschafft heute, dass Sensoren energieautark, also ohne Zusatzenergie von außen, agieren und ihre Dienste verrichten können. Ich glaube, der nächste Schritt wird sicherlich sein, Mikrosysteme, also solche, die auch noch verarbeiten und speichern können, nicht nur kommunizieren können, energieautark zu betreiben. Also erste Gehversuche, sprichwörtlich, gehen auf das MIT zurück, wo man sozusagen Energiesammelsysteme in Schuhsohlen integriert hat, sodass mit jedem Schritt, den der Mensch mit diesem Schuh macht, Energie gesammelt wird, im Schuh, auch dort gespeichert wird, kumuliert wird, um dann später für eine Berechnung, für eine Kommunikation zur Verfügung zu stellen. Auch kennen wir das Kurbelhandy, nicht, wo man sozusagen aufladen kann, indem man zumindest einmal selbst die Energie erzeugt, die man nachher zum Sprechen braucht. Aber das ist sehr, sehr, sehr früh. Mehr oder weniger gedrungen wird man in diese Richtung aber kommen müssen, dass Systeme auch energieautark operieren müssen, weil ansonsten der Energiebedarf unkontrollierbar wird. Ich möchte aber auch noch sagen, der Energiebedarf für das Internet ist ein Nichts gegenüber dem, was wir für Heizen und Kühlen aufwenden, was wir für Logistik und Transport aufwenden, also sprich Güter bewegen am Planeten, ist nichts dagegen. Also ansetzen, Hebelwirkungen hätte man woanders größere als beim Internet. Gut.
Ja, meine Frage geht in Richtung der Sicherheit. Zuerst war die Rede davon, dass wir uns die Geräte anpassen müssen oder wir die Geräte nicht beherrschen. Meiner Meinung nach gibt es aber eine wesentlich größere Gefahr. Es gibt einige wenige, die komplette Technik beherrschen. Und durch die komplette Vernetzung wird die große Masse einfach nur Datenlieferant, durchsichtig, also was von Orwell kommt, Big Brother ist, wie man so schön sagt, auf Österreich ist ein Lehrkartschlaß dagegen. Und da sehe ich eigentlich die große Gefahr und ich glaube, in die Richtung ist eigentlich noch sehr wenig gemacht, oder?
Ja. Danke, dass Sie dieses Thema aufgreifen. Das ist in der Tat so und hier sind wir noch weiter von einer überzeugenden Lösung als für die technischen Systeme wir für eine Lösung oder vor einer Lösung stehen. Das ist noch viel schwieriger und das ist noch sensibler und erst recht gefährlicher als alles, was wir an Systemlösung heute bauen können. Jetzt bin ich nicht ein Experte, der darüber sprechen kann, wie sozialverträglich die Systeme sind. Das können die Soziologen, vielleicht einfühlsame Psychologen besser als ich. Ich bin eher der, und das habe ich heute auch versucht zu zeigen, der die technische Machbarkeit untersucht und die Systeme baut, um sie dann untersuchen zu können, ob sie tauglich sind für den Menschen, auch ob sie, nicht nur ob sie gebrauchstauglich, ob sie sozialverträglich sind, ob wir das überhaupt wollen. Und ich warne bei jeder Gelegenheit davor, dass diese Systeme nicht nur, dass sie uns bevormunden, im Sinne der bereits besprochenen Entmündigung, sondern dass sie unbeherrschbar werden in dem Sinne, als dass wir gar nicht wissen, was an Eigendynamik dabei entsteht oder vielleicht die Dynamik, die durch andere induziert wird, dabei entsteht. Lassen Sie mich ein Beispiel bringen, die Mobiltelefonie, also Handy. Wer von Ihnen hat ein Mobiltelefon heute hier jetzt mit? Wer hat keines mit? Gut, wer hat es ausgeschaltet? Okay. Also bekannt ist ja, und das lesen Sie in den Zeitungen, dass man mit der GSM, auch mit der UMTS-Technologie, eine Positionierung des Endgerätes je nach Dichte der Sendestationen auf einige Kilometer bis herunter 20 Meter vornehmen kann. Also hier in dem dicht besiedelten Linz würde ich meinen, dass die Sendestationsdichte so groß ist, ohne es jetzt konkret zu kennen, dass jedes Mobiltelefon hier in Linz auf eine Genauigkeit von 20, 50, vielleicht 100 Meter ortbar ist. Ja, also Ihr Mobilcom-Betreiber, während Sie jetzt hier sitzen mit mir, weiß, dass Sie hier sind. Und da ich mit Mobilcom-Operatoren zusammengearbeitet habe, habe ich auch diese Bildschirme gesehen, wo also Landkarten aufgezeichnet sind und rote Punkte eingezeichnet werden, wo sich die Terminals befinden. Da steht dann auch eine Nummer dabei, MSISDN, Ihre Telefonnummer sozusagen. Und jemand kann das sehen. Und es wird aufgezeichnet, es wird auch gespeichert. Also Ihre Bewegungsmuster über Monate, über Jahre werden auch gespeichert und können dann von irgendjemandem eingesehen werden. Jetzt könnten Sie sagen, ha, dagegen wehre ich mich jetzt, ich schalte aus. Einige haben das gemacht, vielleicht der Höflichkeit halber, dass es nicht läutet, während wir hier diskutieren. Vielleicht aber auch, um dem Mobilcom-Betreiber jetzt nicht deutlich zu machen, wo man gerade ist. Wenn Sie aber jetzt hier um 19 Uhr ausgeschalten haben und um 21.30 Uhr schalten Sie wieder ein, hier, an dem Ort, dann fällt dem dümmsten Betreiber ein, wo Sie in der Zwischenzeit gewesen sind oder gewesen sein können. Ja? Also da haben Sie gar keine Chance. Dieses Ausschalten geht nicht mehr. Also Jazz Gitti hat einmal gesungen vor 10 Jahren, und hinter all diesen Technologien gibt es einen Schalter und auf dem steht Power Off. Den gibt es nicht mehr. Also wir sind mittlerweile so durchdrungen mit Technologie, dass wir nicht mehr abschalten können. Niemand würde jetzt verzichten darauf, das Mobiltelefon zu verwenden, weil einfach das Nutzenpotenzial viel, viel größer ist als die gedachten oder absehbaren Gefahren. Nicht? Dass jetzt die Tochter anrufen kann oder dass man erreicht werden kann, wenn schon jemand in den Kreissaal gebracht wird oder wenn das Kind zur Welt kommt oder wenn ein Unfall passiert etc., ist diese Erreichbarkeit sehr viel mehr wert als diese mögliche Überwachung im gläsernen Menschenstil durch irgendjemanden anderen. Wenn hier unten beim Leberkäs-Peppi ein Gewaltverbrechen passiert, jetzt, heute, hier, während wir hier sprechen, sind Sie automatisch auf einer Liste, die ausgedruckt wird, wo steht Kreis der Verdächtigen und die Kriminalisten entsprechend dieser Liste beginnen zu recherchieren, dieses Gewaltverbrechen aufzulösen. Wer von Ihnen möchte jetzt noch ein Handy haben? Und Sie müssen mir jetzt nicht sagen, das hätten Sie nicht gewusst oder das ist ja nicht so oder das darf ja gar nicht sein, weil wenn Sie nur aufmerksam die Zeitung lesen, wissen Sie, dass es so ist. Was immer jetzt das rechtliche Konstrukt dazu ist, was immer die Gesetze und die Vorschriften etc. De facto ist es so. Ist ja auch ganz nützlich. Wenn dieses Gewaltverbrechen zufälligerweise aber jetzt draußen in Basching passiert, Gott behüte, ja, und Sie sind hier, wollen Sie dann ein Handy haben? Ja, weil dann haben Sie ein Alibi. Dann können Sie gar nicht dort gewesen sein, weil Sie waren ja hier. Das ist ein Alibi, nicht? Sie können sagen, ha, ich habe nichts damit zu tun. Also, das wäre jetzt nur polemisieren, wenn wir sagen würden, das ist schlecht und das wollen wir nicht. Oder das ist gut und egal, was die Downsides sind, wir verwenden es einfach. Obwohl es gläserner Mensch und auch Gefahren mit sich wirkt. Also polarisieren und Polemik hilft hier nicht. Hier geht es ganz offenbar um die Kultivierung des berühmten Hausverstands. Wie wir als Menschen mit dieser Technologie umgehen. Was wir daraus machen. Wir haben auch die Elektrizität erfunden. Und mit Elektrizität sind Kriege geführt worden. Und mit Elektrizität wird drüben bei den Elisabethinen am OP sonst zum Tode verurteilter operiert und das Leben ihm gerettet. Weil dort Licht einfach erzeugt wird über Elektrizität. Das Rad wurde erfunden von Menschen. Nirgendwo in der Natur gibt es etwas, das per se Radform oder Rad als Bewegungsort etc. gibt. Das wissen wir aus der Biologie. Das Konzept des Rades ist biologisch nicht präsent, ist eine Erfindung des Menschen und Räder sind dazu verwendet worden, um gebärende Mütter schnell in den Kreißsaal zu transportieren, Verunfallte mit dem Rettungsauto ins Spital zu bringen, genauso und zur selben Zeit wie Räder Abfangjäger und Raketen in den Gaza bringen, um dort positioniert und abgeschossen zu werden. Das ist, was der Mensch daraus macht. Das sind auch Räder, die da zum Einsatz kommen. Und ich denke, genauso verhält sich es mit dieser Technologie. Es kommt auf uns an, was wir daraus machen. Ich glaube nicht, die Technik per se ist schlecht, sondern der Mensch kann schlecht sein und die Technik sich zunutze machen, um weiter schlecht zu sein. Oder der Mensch ist gut und der Mensch macht sich die Technik zunutze, um weiter gut zu sein oder noch besser zu sein. Da muss man einfach aufklären. Ich denke, es liegt an uns, nicht an der Technik.
Replik dazu. Sonst irgendjemand, der.
Darf ich noch kurz zu dem Thema dann dazu?
Bitte.
Die Gefahr ist nur in dem Bereich, dass eigentlich dadurch, dass die Daten so weit verbreitet sind, einige wenige reichen und eigentlich Zugriff auf so ziemlich alles haben. Das ist eigentlich das, worauf ich hinaus wollte. Weil es ist eigentlich nicht so, der Mensch per se, man, der große Masse der Menschen ist moralisch einwandfrei. Aber es gibt immer einige wenige, die das ausnutzen. Ja. Und die wird es immer geben.
Ja, die wird es immer geben.
Und je weiter vernetzt, desto gefährlicher wird das Ganze.
Ja. Ja, und das möchte ich noch weiter verschärfen. Ich möchte noch eins drauflegen und sagen, es ist nicht nur so, dass die bereits gesammelten und jetzt existierenden Daten ein Gefahrenpotenzial sind für uns alle, natürlich auch ein Nutzenpotenzial. Ich glaube sogar, dass es so ist, dass mit den Daten, die jetzt gesammelt wurden, auch weiterhin gesammelt werden, Potenzial erzeugt wird, wo erst in Zukunft Verwendungszwecke erfunden werden, über die wir heute überhaupt keine Vorstellung noch haben. Also wenn wir heute von Wien nach Linz fahren, fahren wir unter 7 Stationen durch, wo Kameras natürlich zu dem Zwecke der Verkehrsflussregulierung und natürlich nur zur Herausfindung von Temposündern gesammelt werden, in einer Auflösung, die weit über dem steht, was heute jede handelsübliche Digitalkamera leistet. Das sind mehr als 10 Megapixel, die sie dort haben. Also es könnte eigentlich bei diesen Kameras, wenn wir uns jetzt eine Totalvernetzung vorstellen, während sie durchfahren, auf ihrem Display das Autonavigationssystem plötzlich eine Werbung geschalten werden, die sagt, haben Sie schon den Gillette Mach 3 probiert? Deshalb, weil die Kamera herausfindet, dass Sie an diesem Morgen nicht rasiert sind. Durch die Windschutzscheibe von dieser OLED-Kamera. Jetzt ist dieses Unterstützen der inneren Sicherheit, wie das Herausfinden von Rasern, nur ein Verwendungszweck dieser Daten, die dort gesammelt werden. Die halt jetzt in Kooperation mit dem Innenministerium dazu führt, dass sie dann auch irgendwie belangt werden können für dieses Schnellfahren. Aber 100 andere Verwendungszwecke dafür sind noch gar nicht erfunden. Da wird es erst nächstes Jahr, übernächstes Jahr, in 10 Jahren jemanden geben, der die Blitzidee hat, wofür man diese Daten auch noch verwenden kann, vielleicht auch sehr zu unserem Schaden und das vielleicht auch tut. Also da gibt's nur aufklären, informieren, umgehen lernen mit diesen Systemen. Ich glaube, das, was Sie als Gefahr darstellen, ist noch harmlos gegen das, was wirklich an Gefahr dahinter steht. Lass es mich so beantworten.
Ich möchte gern weniger zu den Gefahren, sondern zu den Profiten von dieser Technologie kommen.
Profiten.
Ja, ja. Wie Sie am Beispiel der Brille zuerst schon ein Stück uns hineinschauen haben lassen, nachdem ja die Demenzerkrankungen sehr rapide fortschreiten, beziehungsweise im Alter man vergesslich wird, jetzt taucht mir dieses Bild auf, das wäre doch ganz praktisch, wenn ich so eine Erinnerungsbrille meinen Lebtag lang mit mir führe und dann erkenne ich meine Kinder, meine Ehepartner und meine ganze Umgebung. Wie weit entfernt sind solche Dinge von der Technologie her?
Gar nicht weit. Die Brille ist nur ein Beispiel aus unserer Arbeit. Die hatte jetzt zunächst einmal, also die Forschungsherausforderung war dort, eine Softwarearchitektur zu gestalten, sodass man nach dem Selbstumsteckprinzip für einen Benutzer dieser Brille automatisch auch die dazugehörige Software konfiguriert hat. Das habe ich ganz weggelassen und habe Ihnen nur die Anwendungsbeispiele gezeigt. Die Anwendungsbeispiele haben damit zu tun, in bestimmten Situationen einen bestimmten Dienst anzubieten. Den Mountainbiker, der halt einen ganz speziellen Einsatzzweck für die Brille hat, die Unterstützung beim Einkaufen, der Dietary Companion, der sozusagen Nährwertangaben zu allem dem, was man zu sich nimmt, aufzeichnet. Das waren ganz spezielle Zwecke. Natürlich lassen sich darauf auch universellere Zwecke absetzen. Es gibt einige Wissenschaftler, die sich seit 20 Jahren, Stephen Mann war ein Pionier, der Anfang 90 damit begonnen hat, sein Leben aufzuzeichnen, indem er damals noch recht schwere Kameras, heute schon sehr kleine und sehr viele Kameras in seine Kleidung hinein integriert und alles aufzeichnet, jeden Augenblick aufzeichnet. Also alles, was sozusagen um ihn herum passiert und mit einer Kamera oder mehreren Kameras erfassbar ist, wird aufgezeichnet. Andere, moderatere Versionen davon sind Schmuckstücke, Amulette, wo der Live-Logger heißt die Technologie, Sie stellen sich also eine Brosche vor, da ist sozusagen eine ganz, ganz kleine Kamera integriert. Die Brosche, die tragen Sie wie ein Schmuckstück und die zeichnet alles das aus Ihrer Umgebung auf, was Sie sonst auch sehen würden. Das Äquivalent der dabei gesammelten Daten, man spricht vom humanen Äquivalent, ist circa ein Terabit für eine durchschnittlich 80 Jahre alt werdende Person. Und ein Terabit, das können Sie heute um die Ecke beim Mediamarkt kaufen. Das ist ein Datenträger, der ist so groß wie 2 Zigarettenschachteln. Können Sie heute kaufen. Also dort passt alles drauf, was Ihre Kamera ein Leben lang abzeichnet. Und wenn Sie jetzt noch Mikrofone, Richtmikrofone dazu nehmen, dann werden die Daten nicht viel mehr, dann können Sie auch das alles Gesprochene, alles Gehörte, alles, was über Ihren visuellen Kanal, Ihren auditorischen Kanal an Sie herangedrungen ist, mit aufzeichnen. Also das Aufzeichnen ist kein Problem. Das Wiederfinden und das in einen Bedeutungszusammenhang bringen, das ist das Problem, wo man heute arbeitet. Also das sozusagen zu speichern, das ist sehr mechanisch, das kann man sehr leicht lösen. Nur jetzt zurückzufinden auf eine bestimmte Situation gedanklich und diese wieder präsent zu machen, das ist enorm schwierig. Also aus der Bildverarbeitung weiß man beispielsweise, dass wenn man einem Menschen eine Fotografie von jemandem zeigt, als er noch Kind war, können die meisten Menschen sagen, aha, das bist du mit 7 Jahren. Kein Computer der Welt kann heute ein Kindsfoto auf eine Person hochrechnen, die jetzt, wenn sie hier, was weiß ich, mit einem Reisepassfoto dem Computer gezeigt wird, so erfasst wird. Kein Computer der Welt kann das heute. Das müsste es aber nach Ihrer Frage, nicht? Also dass ich sozusagen zurückgehen kann, aha, das war damals die Situation, 1984, da waren wir spazieren auf der Rax etc., das ist genau die Situation, also das ist schwierig. Die technologischen Voraussetzungen sind dafür geschaffen, aber ich denke, diese Verarbeitungs-, die Finde-, die Assoziationsintelligenz, die ist weit, weit weg von einer wirklichen Überzeugung. Da wird geforscht. Und der Vannevar Bush, den ich Ihnen gezeigt habe, der hat ja diese Skizze gehabt. Der Memex, der Memory Expander, ist ja sozusagen ein gedankliches Modell, gegen das Vergessen des Menschen zu arbeiten, sich das alles zu merken und sozusagen einen Computer im Hintergrund zu haben, dort wird das menschliche Gedächtnis aussetzt, den Computer fragen zu können, wie war das nochmal genau, und der flüstert seinem ins Ohr, in unserer Brille, oder der zeigt es auf der Innenseite, und dann hat man die Situation wieder parat. Seitenbemerkung aber noch, ich schreibe gerade einen Forschungsantrag an die Europäische Union, wo wir genau das Gegenteil machen wollen, nämlich das Vergessen. Ich denke, so wichtig das Merken ist für den Menschen, so wichtig ist auch das Vergessen. Mindestens so wichtig. Wenn wir jetzt in einer Diskussion, im Disput mit irgendjemandem zu Streit kommen und sie uns gar nicht anschauen können, einen Tag lang oder zwei, und dann nach einer Woche oder nach einem Monat trifft man sie wieder, hat man schon ein bisschen was vergessen und auch verziehen, nicht? Und kann auf die Person vielleicht schon wieder zugehen. Das ist ein Mechanismus, der wirkt für Menschen doch auf so wunderbare Art und Weise, dass wir auch was vergessen können. Dass das also wirklich, das ist nicht jetzt zu sagen, dass man mit einem Schlag jetzt diese Datei löscht oder das Foto löscht. Es wird sozusagen über die Zeit hier immer weniger erinnerlich. Es dünnt sich sozusagen aus irgendwie. Es konturiert sich bis ins Nichts, bis es nicht mehr erkennbar ist. Und so etwas bräuchten wir doch eigentlich auch, nicht? Das wäre vielleicht auch mit einer Antwort auf das, was den gläsernen Menschen betrifft. Die heutigen Gesetzgebungen zum Speichern und zum Löschen von Daten bei Mobilcom-Betreibern sind ja gesetzlich reglementiert. Nach 6 Monaten müssen die SMS-Nachrichten, die geschickt wurden, gelöscht werden. Das ist genau dieses bis zu dem 31. Juli zu 100% da, am 1. August total weg. Also zu null mehr da. Das ist nicht das Modell des Vergessens. Abgesehen davon, dass ich es auch gar nicht glaube, dass die Mobilcom-Betreiber es wirklich machen, es zu löschen. Ich denke, das können Sie an sich selbst überprüfen. Sie haben wahrscheinlich einen Notebook-Computer, da ist ein Speicher drauf, und Sie haben eine Kamera, da ist auch Speicher drauf. Haben Sie schon jemals ein Foto von Ihrer Kamera gelöscht? Haben Sie jemals schon eine Datei von Ihrem Computer gelöscht, wenn auf dieser Platte noch Platz drauf ist? Wirklich? Da gratuliere ich Ihnen. Also normalerweise machen wir das nicht. Mein Modell ist eher, dass diese Digitalkameras der Welt definieren den Vorrat an Bildern, den die Menschheit hat. Und sie wird immer so viele Bilder aufnehmen, als die Menschheit Speicherplatz für Bilder hat. Und sie wird nie was löschen. Im Gegenteil, wenn das voll ist, wird ein neuer Computer gekauft, wird eine neue Festplatte gekauft, das alte übertragen und dann hat man wieder mehr. Also ich glaube, da ist schon was Menschliches dahinter, eher nicht zu löschen, weil man weiß ja nicht, wofür man es noch brauchen könnte. Okay.
Ja, die Gefahren, die jetzt diese Sicht des gläsernen Menschen mit sich bringen werden wird, ich bin überzeugt davon, dass es eben diese Bösen, die minimaler prozentueller Anteil der Bevölkerung sein wird und auch ist, schon riesige Nachteile mit sich bringt. Ob das jetzt mit der persönlichen Verantwortung jener Personen zu lösen ist, die jetzt mehr Zugang zu diesen Systemen haben oder nicht, ist eine andere Frage, weil eben die Bösen trotzdem hier sind. Gut, das ist der riesengroße Nachteil, den wir uns damit einkaufen. Wir kaufen uns oder wir haben auch eine Unzahl von Vorteilen, die wir sicherlich bereits jetzt haben und auch in Zukunft noch lukrieren werden. Und ich meine, der Vorteil wird vielleicht dann doch eines Tages überwiegen. Beginnen jetzt Beispiel Autofahren. In der Technik überall. Ob das jetzt im Weltraum draußen ist oder irgendwo bei uns in der Erde, soll es nur ein Loch gebohrt werden irgendwo, wird es uns einen Riesenvorteil bringen.
Ja. Ja. Also ich bin diesbezüglich ganz bei Ihnen. Nicht? Wir verwenden das Mobiltelefon, das wollte ich auch sagen, deshalb, weil unsere heutigen Nutzeneinschätzungen größer sind als unsere heutigen Gefahreneinschätzungen. Deshalb verwenden es 3,2 Milliarden Menschen. Also heute verwenden 3,2 Milliarden Menschen Mobiltelefone. Das ist annähernd die Hälfte der Menschheit. Also wenn Sie die Nummer wissen, können Sie die Hälfte der Menschheit von hier weg jetzt erreichen. Die können nicht irren, könnte man sagen. Nicht? Also die haben alle Nutzen davon und klarerweise ist hier das Nutzenpotenzial noch höher als die sichtbare Gefahr. Nutzenpotenziale werden wachsen, auch Gefahrenpotenziale werden wachsen. Und es wird an uns Menschen liegen, hier abzuwägen, was wir davon wollen. Und die Zukunft ist halt in diesem Sinne nicht vorhersehbar. Wir werden es nicht abschätzen können. Ja. Und ich glaube auch, dass wir schlecht beraten werden, jetzt alle Technik, die wir haben, wie die Mobiltelefone zu annullieren, alle Mobiltelefone, die es gibt, sozusagen einzuschreddern, weil die Gefahren zu groß sind. Also es zu verbieten, dass so etwas eingesetzt wird. Davon heute eigentlich gar nichts. Da war noch eine Frage.
Ja, oder? Und zwar würde ich gerne nochmal zurückkommen zu Ihrer Thematik, wie viel Computer erträgt der Mensch? Gemessen an dem, was Sie uns jetzt an Beispielen gezeigt haben, war ja doch einiges dabei, was mit etwas Humor unterlegt war. Und zum Beispiel auch das, was Sie jetzt noch am Bildschirm haben mit diesem Gemälde oder auch mit dieser Fernbedienung, die als Würfel funktioniert, sind diese Dinge ja alle sehr intuitiv oder sehr in Richtung eines Spielzeugs entworfen worden. Also ganz im Gegensatz zu den Dingen, die man vielleicht aus den 60er Jahren kennt, wo man noch mit viel mehr Technikbegeisterung bei der Sache war, wo die Computer aber bei weitem nicht die Leistungsfähigkeit gehabt haben, die heute haben würden. Und heute gehen wir aber genau den umgekehrten Weg und macht sie eigentlich viel einfacher und viel spielerischer, als sie es eigentlich sein müssten. Um aber diese Funktion, die sie können, auch nach außen zu bringen und die Leute damit umgehen zu lassen. Um ihnen die Furcht davor zu nehmen. Wie stehen Sie zu dem Ganzen? Wie stark muss man den Computer vereinfachen, um eben genau diesen Schritt den Leuten zu ermöglichen?
Naja, ich hab zum Zwecke der Veranstaltung heute schon in dem Fundus das herausgegraben, das eher den Anwendungsaspekt unserer Arbeit zeigt, das auch die Potenziale des Einsatzes von versteckter Computertechnologie auf den Benutzer übersetzt, damit der etwas anfangen kann damit. Ich habe Ihnen nicht erzählt über Distributed Hashing, ich habe Ihnen nicht erzählt über Cache Data Management, ich habe Ihnen nicht erzählt über Distributed Termination Algorithmen, ich habe nicht erzählt über mobile Ad-Hoc-Netzwerke und so fort.
Naja, es schließt aber nicht aus, dass der Chirurg nicht auch Spaß haben kann bei der Arbeit.
Ja.
Trotz allen Ernstes, das er bei der Arbeit natürlich verrichten muss, aber er kann trotzdem bei seiner Benutzerführung auch
die Beispiele,
einen angenehmen Hintergrund haben.
Die ich ausgewählt habe aus unserer eigenen Arbeit, die sind halt schon zunächst einmal mit diesem Aspekt einer plakativen Vermittlung der Gesamtnachricht gewählt worden und präsentiert worden. Aber um auf die eigentliche Frage einzugehen, wo ist hier die Trennlinie zwischen dem Nützlichen und dem Spielerischen oder wo bewegt sich das Gebiet insgesamt hin? Ich glaube, dass wir als Grundtenor nur sagen können, zunächst Bedarfe an technologischer Unterstützung beim Menschen sondieren und dann entsprechende Bedarfe in also System- oder Diensteversorgung gestalten. Das würde ich sagen. Die umgekehrte Variante durch die Technologie erfinden, völlig unbedarft und völlig ohne irgendeinen Bezug, ob jemals irgendwer mit dieser Technologie etwas anfangen wird können, und dann den Menschen dazu zu zwingen, ob er es jetzt merkt oder nicht, aber dazu zu zwingen, sich in die Bedienung dieses Systems einzudenken, einzuleben, einzulernen, heute ich für ungeeignet. Ich denke, das ist die technologische Erfahrung der letzten 50 Jahre. Wir haben eine Epoche Technologieentwicklung der Apparate hinter uns. Also seit den 50er Jahren oder vielleicht seit 100 Jahren insgesamt haben wir Technologie, die sich uns als Benutzer in Form eines Apparates artikuliert. Der Fernsehapparat ist sozusagen etwas, das als Monolith irgendwie im Wohnzimmer steht, mit einem Ein-Ausschalter und uns Bilder bringt. Der Radioapparat, viele werden noch einen haben, ist ein Gerät mit kistenmäßiger Erscheinung, Knöpfen drauf, bringt uns Musik irgendwie herbei. Der Computer selbst ist auch hier ein Apparat. Er hat eine physische Manifestation, hat einen Bildschirm oder eine Tastatur. Tendenziell schauen alle gleich aus, im Detail schauen alle anders aus. Sind alles Apparate, physisch angreifbar. Und der Apparatgestalter zwingt uns jetzt, dass wenn wir A drücken möchten hier und wenn wir P drücken möchten hier und wenn wir 5 drücken hier. Das ist sozusagen eine technologische Vorgabe, diesen Apparat zu bedienen. Beim Fernsehapparat dasselbe und beim Radioapparat dasselbe, die Stereoanlage dasselbe. Die Videoabspielsysteme, der Videorekorder als Apparat, dasselbe. In Wirklichkeit glaube ich aber, dass wir nicht so sehr an den Apparaten interessiert sind. Beim Fernsehapparat kann man streiten drüber. Das ist mitunter auch so ein bisschen eine Prestigesache. Je größer, nicht, umso mehr Prestige. Das gilt seit den 50er Jahren und jetzt mit den Plasmageräten natürlich schon wieder. Dieses Artikulieren von Prestige gegenüber Besuchern. Aber ich glaube, in Wirklichkeit interessiert uns nicht der Apparat. Uns interessiert der Dienst. Und der heißt bei dem Radioapparat hören. Wir wollen eigentlich Musik oder Nachrichten hören und nicht einen Apparat bedienen. Und beim Fernsehapparat wollen wir eigentlich fernsehen. Wir möchten Bilder sehen als Dienst und nicht notwendig einen Apparat bedienen. Wo immer sich diese Bilder artikulieren, das könnte an einer Wand sein, das könnte an der Tasche sein, das könnte in unserer Hand sein, wo immer sich die artikulieren. Ich glaube, dass die Apparate-Technologie-Epoche einfach nicht besser hat können, weil die Technologie nicht weiter war. Da war halt der Röhrenbildschirm und der hat den Apparat gebraucht. Und da hat der Transistorradio einfach den Apparat gebraucht. Heute ist aber nicht mehr so, weil wir alles miniaturisiert, wie ich gezeigt habe, vernetzt aus dem Internet, wie ich gezeigt habe, apparatfrei gestalten können. Wir brauchen den dedizierten Apparat nicht mehr und wir können uns wirklich konzentrieren auf den Dienst. Zum Beispiel das Hören von Musik. Ich muss nicht mehr, den Radioapparat nehmen wir nicht mit auf die Donaulände, wenn wir dort einen Abend-Jogging-Lauf machen. Das ist nicht brauchbar dafür. Da sehen wir, dass miniaturisiert die Apparate jetzt schon so klein geworden sind, dass es nur eine Stecknadel ist, die man sich an das Leiberl heftet, aber dennoch hören kann, Musik hören kann. Ich denke, das ist die Herausforderung, dieses Pervasive Computing in eine Richtung zu gehen, wo man weg von den prestigeverdächtigen Apparaten hin zu den eigentlich den Menschen nützlichen Diensten geht und diese Landschaft, Technologielandschaft um den Menschen herum so gestaltet, dass es ihm nicht als lästiges Bedienen, aufwendig zu lernendes Bedienen von Apparaten ausmacht, sondern dass einfach Dienste konsumieren kann.
Ja, ich würde sagen, das war soweit, glaube ich, für das Gesamte ein schönes Abschlusswort. Ich würde jetzt zum Information-Teil des Abends übergehen, das heißt, Sie können gerne noch hier bleiben. Wir haben bis 22 Uhr noch geöffnet. Ich würde jetzt nur den offiziellen Diskussionsteil sozusagen damit beenden.
Und damit schließt dann auch, dass alles, was gegen uns verwendet wird, auf diesen im Hintergrund aufgezeichneten...
Genau. Okay.
Also wir können jetzt dann gleich, können wir dann frei reden.
Dann frei sprechen dann. Ja, ich danke Ihnen für Ihren sehr interessanten und sehr tiefgehenden Vortrag.
Danke, dass Sie kommen dürfen. Thank you.